Metallerin, ein Podcast der IG Metallfrauen, moderiert von Linda Achtermann.
Hallo und willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Die Metallerin, pünktlich zum Frauentag 2022. Ich bin Linda Achtermann, die Moderatorin dieser Reihe, und ich bin auch in dieser Folge nach Frankfurt gereist, aber ich sitze nicht bei Stefanie Geier im Büro, obwohl eigentlich sitze ich doch bei Stefanie Geier im Büro, nur nicht mit Stefanie Geier, sondern mit Julia Graf aus dem Ressort Frauen- und Gleichstellungspolitik. Hallo Julia.
Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Zu Beginn sollten wir dich vielleicht erstmal einmal vorstellen, für alle, die dich jetzt noch nicht gehört haben und nicht direkt jemanden vor Augen haben, wenn sie deinen Namen hören. Sie werden es im Titel dieser Folge gelesen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht in dieser Folge um das Thema Vereinbarkeit. Und zufälligerweise ist das ja genau dein Arbeitsbereich, oder? Du bist für mich die perfekte Ansprechpartnerin hier.
So ist es. Ich bin die Expertin, was das Thema angeht, ja.
Super, trifft sich. Dann habe ich direkt auch mal eine erste Frage für dich. Sag mal, wir haben jetzt, ich gucke nochmal nach, 2022. Warum ist denn das Thema Vereinbarkeit immer noch ein Thema, wo wir als IG Metall nicht vorbeikommen können?
Also für mich ist es so, dass das Thema Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Privatleben eine der zentralen Triebfedern quasi für gewerkschaftliches Handeln und Tun und Antreibens auch ist, weil es um die Frage des guten Lebens geht. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen ein gutes Leben. Und eine gute Erwerbsarbeit ist dafür ein Vehikel. Es ist nicht das einzige, weil es gehört ja mehr zum Leben dazu, als dem Geld zu verdienen. Ja. Aber es ist eben eins, das ganz, ganz wichtig ist. Und nur, wenn beides, also Erwerbsarbeit und Privatleben oder alles, was außerhalb der Erwerbsarbeit stattfindet, gut miteinander vereinbar ist, wenn es gut ineinander greift, dann hat man ja auch ein gutes Leben. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Und für mich persönlich war das auch immer genau das, warum ich Gewerkschafterin bin. Also das, was mich ganz tief in den ganzen letzten Jahrzehnten auch angetrieben hat, warum ich in eine Gewerkschaft eingetreten bin, warum ich mich da engagiert habe ehrenamtlich, ist ja auch für so viele Menschen so ganz entscheidend ist, dass es gut ineinander greift. Also für Menschen mit Kindern, für Menschen ohne Kinder, für Leute, die ein Hobby haben und sagen, ich möchte das richtig verfolgen, ich möchte mich da engagieren. Mhm. Für Leute, die andere pflegen, für Leute, die sich weiterbilden wollen, ist es so wichtig, dass das geht, aber man gleichzeitig eben auch noch Geld verdient und vielleicht da auch noch Spaß hat sogar beim Geld verdienen. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und da werden wir ja auch im Folgenden drauf kommen. Wir haben jetzt den Frauentag, wir haben den Frauentag 2022. Wir wissen, wir haben viel erreicht, aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns aus der Gleichstellungspolitik heraus mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigen. Weil wir zwar eigentlich sagen, es ist ein Job für alle Menschen, aber wenn wir auf das Thema Kinder gucken, dann wissen wir auch, es sind halt immer noch häufig die Frauen, die das machen. Ja, das stimmt. Und das führt dann zu einer Reihe von Folgeproblemen. Da wirst du ja auch noch in deinem Gespräch mit der Bettina Kurausch was dazu sagen. Also deswegen ist das eben auch der Grund, warum wir uns am Frauentag immer noch mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigen, obwohl wir es vielleicht eigentlich gar nicht mehr unbedingt wollen. Aber es ist halt immer noch so.
Ja, es ist ein Dauerbrenner, kann man sagen.
So ist es.
Und wie du sagst, wir haben vier Interviews an der Zahl. Das erste ist mit der Soziologin Dr. Bettina Kohlrausch, dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir noch drei weitere Interviews und die werden nochmal all diese Aspekte, die wir jetzt angerissen haben, nochmal verdeutlichen. Doch bevor wir jetzt schon in das Gespräch einsteigen mit der Frau Kohlrausch, nochmal ein paar Hinweise zum Ablauf. Das mögen Hörerinnen und Hörer gern, wenn sie am Anfang einer Podcast-Folge einen roten Faden mit an die Hand gegeben bekommen. Und der sieht heute folgendermaßen aus. Es läuft eigentlich wie in der Folge 2 auch. Es gibt diese Interviews und wir kommen in kleinen Redaktionsgesprächen wieder zusammen, Julia und ich, und begleiten Sie, liebe Hörerinnen, durch die Folge und ordnen das Gehörte nochmal ein, geben dann nochmal pointiert was dazu und leiten dann zum nächsten Gespräch über. Und so viel kann man sagen, in jedem dieser Gespräche, die wir hören werden im Laufe der Folge, geht es um die Frage, was kann denn betriebliche Mitbestimmung bei diesem Thema Vereinbarkeit eigentlich regeln? Und jetzt bist du ja die Vereinbarkeitsexpertin. Vielleicht magst du kurz mal ein bisschen spoilern, was die da regeln kann.
Naja, also die wesentliche Botschaft ist ja an der Stelle, Vereinbarkeit ist gestaltbar. Also das ist nichts sozusagen, was irgendwie immer so und so abläuft, sondern wir müssen gucken, wie wir das gestalten können und was wir dabei gestalten können. Und wenn man sich das anguckt, was da passiert, dann sehen wir, es ist gestaltbar und die betrieblichen Beispiele, die wir jetzt vorgestellt haben, aber die ich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle einbringen will, zeigen, über die gesetzlichen Regelungen geht eben einiges in den Betrieben. Und da ist die betriebliche Kultur ganz entscheidend. Also wie reagieren Vorgesetzte auf mich, wenn ich bestimmte Sachen einfordere? Und wie bringen sich Betriebsräte ein? Wie bringen sich Vertrauensleute an? Und die sind ja ganz wichtige Ansprechpartner bei dem Thema. Und was wir dann zum Beispiel statistisch sehen, ist da, wo es Regelungen gibt, also wo es Betriebsräte gibt, da gibt es deutlich häufiger gute Regelungen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es eine Studie, die gezeigt hat, also da, wo es einen Betriebsrat gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Regelung für flexible Arbeitszeiten für Eltern gibt, um 14% höher. Oder auch für Pflegende ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da Regelungen gibt, um bis zu 7% höher. Also das heißt, wir sehen, Vereinbarkeit fällt nicht vom Himmel. Sie muss erstritten werden, sie muss gestaltet werden. Und es ist eben wichtig, dass Beschäftigte unterstützt werden und beraten werden. Und da sind die Betriebsräte eben ganz, ganz wichtig. Und bei Vereinbarkeit ist das Thema Arbeitszeit ganz wichtig. Und da sind Betriebsräte einfach die wichtigsten GestalterInnen, würde ich sagen, im Betrieb.
Ja. Dazu kommen wir später noch in der Folge. Wir kommen jetzt erstmal zum ersten Interview. Wir haben diesen Namen jetzt schon ein, zwei Mal fallen lassen. Die Soziologin Professor Dr. Bettina Kohlrausch, mit der habe ich gesprochen. Die ist Professorin für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung an der Universität Paderborn und ist dazu auch noch wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf, kurz WSI. Und wir haben in unserem Gespräch versucht, mal so einen wissenschaftlichen Grund für diese Folge zu schaffen und hatten zu Beginn auch eine Definition von Vereinbarkeit, wie wir sie jetzt auch gerade am Anfang hatten. Mhm. Also eine Vereinbarkeit von Beruf und Leben und haben auch direkt festgestellt, das ist ein Thema, was eigentlich alle angeht.
Genau, das ist es, weil wir ja auch merken, dass immer mehr Menschen sagen, sie wollen eine gute Vereinbarkeit, sie wollen gute Arbeitszeiten haben. Also wenn wir schon bei der Frage sind, für wen ist Vereinbarkeit eigentlich wichtig, ist es eben auch ja, auch wenn wir jetzt auf Vereinbarkeit für Eltern, also für Familien uns angucken, dann geht's uns als IG Metall eben nicht in Anführungszeichen nur um die klassische Familienkonstellation Vater, Mutter, Kind, mhm. sondern das finde ich ganz, ganz wichtig. Uns geht's genauso um die alleinerziehenden Eltern. Uns geht's genauso um die Familienkonstellation mit zwei Müttern, mit zwei Vätern, mit zwei Müttern und zwei Vätern und so weiter und so fort. Also, dass wir da einen sehr breiten Begriff davon haben, was Familie eigentlich ist, aber auch was Vereinbarkeit angeht.
Aber man kommt auch eben recht schnell immer wieder bei dem Thema zurück, dahin zu sagen, da wo es halt besonders pressiert, da wo sich nichts aufschieben lässt, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, das Hobby mache ich dann morgen. Das sind dann Kinder, ne? Wenn die einmal da sind, dann gehen sie nicht mehr weg, habe ich mir sagen lassen.
Ja, kann ich bestätigen, ja.
Und da muss man sich eben um diese Kinder sorgen. Und das machen heute auch noch in der Regel, das hast du auch schon gesagt, die Frauen beziehungsweise eben die Mütter. Und das hat Folgen. Wenn man ins Portemonnaie schaut, da wird es besonders krass. Vor allen Dingen auch zum Ende des Erwerbslebens dann ganz besonders, wenn es in die Rente geht. Die Rentenunterschiede zwischen Männern und Frauen, also die Rentenlücke, ist in Deutschland super hoch. Das denkt man gar nicht. Das wird der Gender Pension Gap genannt. Und genau an dieser Stelle möchte ich mal in das Gespräch mit Frau Kohlrausch einsteigen. Da haben wir nämlich auch drüber gesprochen. Und die erklärt uns, was diese Rentenlücke, also dieser Gender Pension Gap eigentlich ist, woher der kommt und wie bessere Vereinbarkeit einfach geschaffen werden kann. Viel Spaß. Ich glaube, aktuell beträgt er 49% in Deutschland. Vielleicht können wir erstmal vorab klären, was ist denn der Gender Pension Gap und wo kommt er eigentlich genau her?
Ja, das ist eben das, was Frauen weniger an Rente bekommen als Männer. Hm. Also es ist in fast allen Ländern so, dass es Frauen weniger Rente bekommen als Männer. Und das hat natürlich was mit den vielen anderen Gaps, über die wir reden, zu tun. Also wir reden ja auch über einen Gender Pay Gap. Hm. Und wir haben einen Gender Time Gap. Das ist die Zeit, die Frauen weniger Erwerbsarbeit leisten als Männer. Hm. Und wir haben auch einen Gender Care Gap. Das ist, was Frauen mehr an unbezahlter Arbeit leisten. Das sind eigentlich schon die Gründe, die auch am Ende dazu führen, dass Frauen weniger Rente bekommen, weil sie eben schlicht und ergreifend nicht so viel arbeiten, dass sie einzahlen. Mhm. Das heißt, Frauen arbeiten, aber sie arbeiten eben immer noch sehr selten Vollzeit. Das heißt, im Lauf eines Lebens sammeln sie sozusagen weniger Erwerbsstunden an. Und das Zweite ist natürlich, dass sie einfach auch weniger verdienen.
Ein Thema, um das wir jetzt in diesem Interview auch nicht drum herum kommen, ist die Situation während der Corona-Pandemie. Mhm. Da habe ich in einer Erhebung, die auch Sie gemacht haben, gelesen, dass vor allem Frauen ihre Arbeitszeit, also Männer und Frauen haben ihre Arbeitszeit verkürzt während der Corona-Pandemie, aber Frauen mehr und haben sich dann auch mehr noch um Kinder gekümmert als die Männer in dieser Zeit. Was könnte das denn für Folgen haben?
Das ist die große Frage. Also wir haben in der Tat festgestellt, dass Frauen ihre Arbeitszeit etwas stärker reduziert haben als Männer. Aber auch Männer natürlich gerade in diesen Lockdown-Phasen relativ stark auch in ihre Erwerbsarbeit zurückgegangen sind. Und dann haben wir aber gesehen, dass auch wenn sich der Arbeitsmarkt erholt hat, Kurzarbeit zurückgegangen ist, Frauen ihre Arbeitszeit weniger stark erhöht wieder haben als Männer, sodass wir jetzt am Ende der Pandemie oder mittendrin, man weiß ja irgendwie nie, wo man da steht. Aber auf jeden Fall ist dieses Gender-Time-Gap etwas größer, als es vor der Krise war. Das ist das eine. Und das andere, was wir gesehen haben, ist, dass wir die gefragt haben, die Erwerbspersonen in unserem Panel, warum haben sie denn Arbeitszeit reduziert? Und da sieht man ganz, ganz deutlich, dass Frauen sehr viel häufiger ihre Arbeitszeit wegen der zusätzlichen Kinderbetreuung reduziert haben. Mhm. Aber meine Sorge ist schon, dass Frauen jetzt ihre Arbeitszeit reduziert haben, damit natürlich auch ein Stück weit ihre Arbeitsmarktposition so ein bisschen geschwächt. Ne? Also man kann sich das ja auch ganz praktisch vorstellen, wenn man dann halt nicht da ist und es ist vielleicht auch eher ein kleinerer Betrieb und dann stellt sich die Frage irgendwie, wen können wir jetzt behalten und wen können wir nicht behalten, weil wir vielleicht wirklich stark unter Druck geraten sind. Ja, so, wen hat man denn dann auf dem Schirm? Die Personen, die auch in der Krise immer total präsent waren oder die, die irgendwie das zweite Mal gesagt haben, es ist gerade schwierig, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Und deshalb ist meine Sorge schon tatsächlich, dass Frauen auch langfristig aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden im Zuge der Pandemie. Und dass Frauen wirklich den größten Preis zahlen.
Dann habe ich eine Folgefrage. Was machen wir denn dann mit dem großen Thema Vereinbarkeit? Wie kriegen wir besser Beruf und Leben unter einen Hut? Ja. Sind dann überhaupt so Modelle der Arbeitszeitflexibilisierung die Musterlösung?
Also wenn ich jetzt mir mal meine ideale Welt stricken würde, dann würde ich sagen, nein.
Okay.
Wir müssen über Arbeitszeitverkürzung reden. Das wäre immer mein Argument, weil die Arbeit wird ja nicht weniger. Es werden ja nicht weniger Stunden. Es ist vielleicht möglich zu vereinbaren, wenn es egal ist, wann ich arbeite und ich auch morgens um 5 aufstehe, wie es ja viele in der Pandemie auch gemacht haben, 2 Stunden arbeite und dann die Kinder versorge. Und dann noch mal ein bisschen was mache. Aber das ist ja nicht gesund auf Dauer. Und es ist eine ziemliche Belastung und kann eigentlich nicht der Weg sein. Und wir haben übrigens auch gesehen in der Pandemie, dass die Männer, die in Kurzarbeit waren, häufiger dann auch wirklich mehr Sorgearbeit gemacht haben. Das heißt, das hat schon einen gewissen Impuls. Ich vermute vor allen Dingen dann, wenn die Frauen, das können wir mit unseren Daten leider nicht so genau sehen, wenn die Frauen dann eben nicht in Kurzarbeit waren. Ja, also wenn wir jetzt für die Industriearbeiter, die vielleicht von der Transformation betroffen sind, jetzt irgendwie die 4-Tage-Woche einführen und die Frauen weiter in die 40 Stunden arbeiten müssen, vielleicht, wenn sie schon mal zu Hause sind, machen sie dann auch mehr. Also das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen spekulativ. Aber für mich ist Arbeitszeitverkürzung ein ganz wichtiger Teil einer humanen Arbeitswelt.
Gibt es denn aber auch Bedingungen, unter denen so eine flexible Arbeitszeit auch für die Arbeitnehmer dann von Vorteil ist? Weil ich finde, das Bild, was wir bis jetzt gezeichnet haben, hört sich doch recht negativ an. Und trotzdem werden ja die Forderungen nach flexibler Arbeitszeit unter ArbeitnehmerInnen immer lauter.
Ja, an sich, wir sprechen gerne von Arbeitszeitsouveränität statt Arbeitszeitflexibilisierung, weil dann ist irgendwie klar, also bei Flexibilität ist ja eigentlich immer die Frage, wessen Flexibilität meinen wir denn gerade? Die des Arbeitgebers oder die der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Und natürlich ist es eine Erleichterung, wenn Arbeitszeit auch so flexibel ist, dass man andere Bedürfnisse des Lebens damit besser vereinbaren kann. Mhm. Und genau das wäre eben eine Voraussetzung, dass es zumindest mitbestimmt ist und nicht letztlich eine Flexibilität, die einem von außen aufgedrückt wird. Und wichtig ist eben auch, das stellen wir bei solchen Flexibilisierungen und auch bei mobiler Arbeit fest, dass es häufig eben zur Arbeitsverdichtung führt. Dass wir einfach mehr arbeiten in kürzerer Zeit oder dass wir mehr arbeiten und es halt nicht merken. Weil gerade im Homeoffice zum Beispiel bei mobiler Arbeit gibt es ja auch seltener Möglichkeiten oder Modelle der Arbeitszeiterfassung. Deshalb ist was wir immer fordern, dass wir die Arbeitszeiten eben erfassen. Und das andere ist auch mal die Frage irgendwie der Pausen und der Ruhezeiten der Verbindlichen. Und auch da würde ich sagen, also eine Regulierung der Arbeitszeit ist tatsächlich da relevant. Und das stellt zum Beispiel auch nochmal andere Anforderungen an Führung, an Delegieren von Arbeiten und so weiter. Und da müssen sich Unternehmen eben darauf einstellen und entsprechend eben auch schulen Und ja, also ich denke, man kann sowas dann ja auch, je nachdem, wie die Anforderungen in diesem spezifischen Arbeitskontext auch sind, auch über Betriebsvereinbarungen und so weiter regeln. Also man muss, glaube ich, wirklich erkennen, es stellt andere Anforderungen an Arbeitsorganisationen.
Hm. Gibt es da denn Daten darüber, ob das in tarifgebundenen Unternehmen und in Unternehmen, wo eben betriebliche Mitbestimmung vor Ort passiert, besser funktioniert als in Betrieben, wo das nicht der Fall ist?
Also für das Homeoffice haben wir das in unserer Studie erfasst und da ist das so. Also immer, wenn es Regeln gibt, und das wird, wenn es bei der mobilen Arbeit so ist, bei der flexiblen Arbeitszeit sicherlich ähnlich sein, funktioniert es einfach besser. Und Regeln gibt es natürlich häufiger da, wo es Menschen gibt, die das einfordern. Und das muss man natürlich auch sagen, die natürlich auch die Kompetenz haben. Ja, also Betriebsräte haben ja auch im Hintergrund wiederum Strukturen, in denen sie sich auch schulen, um sich auf so neue Herausforderungen einzustellen. Mhm. Und insofern, das ist sicherlich besser in mitbestimmten Betrieben geregelt, mhm, in der Regel.
Was haben denn Gewerkschaften und insbesondere die IG Metall für Sie ihrer Meinung nach vielmehr für eine bessere Vereinbarkeit beigetragen?
Naja, ich finde, dass gerade die IG Metall ja in der Tarifpolitik das Arbeitszeitthema ziemlich gut und auch progressiv auf die Agenda gehoben hat. Also mit so Wahloptionen. Und ich erlebe die IG Metall auch als einen Akteur, die auch die Vier-Tage-Woche immer wieder als Option, um die Beschäftigung in der Transformation zu sichern, auf die politische Agenda stellt. Und das sind für mich alles wichtige Themen im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, dass der Betrieb da wirklich die zentrale Ebene ist. Und wer soll es eigentlich anders organisieren als Betriebsräte? Weil ich glaube, sowas kann man nicht individuell aushandeln, sondern da braucht es wirklich auch ein kollektives Verständnis des Arbeitszusammenhangs und natürlich auch die Power sozusagen, die kollektive Interessensvertretung mit sich bringt. Also ich sehe da wirklich auch noch viel zu tun für Betriebsräte und ich sehe eine, ja, wirklich mitbestimmte betriebliche Ebene da wirklich als einen ganz zentralen Motor, um Arbeit wirklich anders zu organisieren, auch eine andere Logik von Erwerbsarbeit umzusetzen, hm, auf der Ebene des Betriebs.
So, und das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Frau Kohlrausch und wir haben viel tangiert, was wir hier in dieser Folge noch vertiefen wollen. Lass uns doch mal von vorne anfangen. Also, das Thema Vereinbarkeit ist für alle wichtig, das ist klar, aber, und das belegen halt auch nun mal die Zahlen, für Frauen mit Kindern kommt bei diesem Thema einfach nochmal eine ganz andere Schärfe rein. Wir haben jetzt über die Rentenlücke, also den Gender Pension Gap gesprochen. Und von dem ist die Entgeltlücke, also die Lohnlücke, auch Gender Pay Gap genannt, ja ein sehr großer, sehr wichtiger Teil. Und da wollte ich gerne nochmal einhaken, weil das ist irgendwie, glaube ich, in dem Gespräch mit Frau Kohlrausch noch nicht so ganz deutlich geworden. Weil ja, Frauen arbeiten ja oft in Teilzeit, aber das ist ja auch nur ein Teil der Geschichte, ne? Mhm. Also es ist noch viel schwerwiegender, Frauen werden einfach auch schwarz auf weiß schlechter bezahlt, auch heute noch.
Genau, das ist kein Thema, das so ganz einfach ist, also wo es auch häufig wahnsinnig viel Widerstand gibt. Aber es ist so, Frauen verdienten 2020 durchschnittlich 18% weniger, mhm, und zwar pro Stunde als die Männer. Also das heißt, das ist gar nicht wenig. In Westdeutschland ist die Lohnlücke deutlich größer, also 20%, in Ostdeutschland 6%. Und es gibt eben eine Reihe von Faktoren, die zu diesem Ergebnis führen. Also es ist zum Beispiel eben so, dass man so in so typischen Frauenberufen deutlich schlechter verdient pro Stunde. Und ich würde immer sagen, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute da nicht belastet arbeiten oder nicht körperlich schwer arbeiten. Also denken wir mal an die klassische Altenpflegerin. Das ist psychisch anstrengend, das ist körperlich anstrengend. Das ist wichtig, dass man da gut ausgebildet ist. Also das sind so Faktoren, die dazu führen. Dann kann man jetzt sagen, ja, ätschebätsche, dann hast du dir halt einen falschen Job gesucht. Aber ganz ehrlich, also das ist sowas, worüber wir gesamtgesellschaftlich sprechen müssen. Mhm. Haben wir während Corona ein bisschen und haben geklatscht. Jetzt muss halt noch mehr Geld rausspringen. Das ist so das eine. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir über die Lohnlücke sprechen. Mhm. Aber wir reden auch darüber, dass Frauen deutlich häufiger in kleinen Unternehmen arbeiten, in kleinen Betrieben, die deutlich seltener einen Tarifvertrag haben. Also das heißt, wir landen da auch eben bei so einer Lohnlücke, weil wir mit Tarifvertrag eine gerechtere Eingruppierung, gerechtere Löhne erreichen und die aber bei den Frauen nicht ankommen, weil die in kleineren Unternehmen arbeiten. Mhm. Also durch die Entgeltlücke wird um einen Tarifvertrag um bis zu 10 Prozentpunkte geringer. Das ist ja nicht wenig, da geht es um viel Geld. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Lohnlücke rausrechnen, die unterschiedliche Qualifikation, die unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich gerade schon genannt habe, haben wir eben immer noch einen Rest an Entgeltlücke von 6%, der stehen bleibt. Mhm. Und das heißt, da reden wir über Diskriminierung, wir reden aber auch über geringere Leistungszulagen und so weiter. Meine Kolleginnen, die Pia und die Steffi, haben das ja in der zweiten Ausgabe der Metallerin noch mal ein bisschen aufgedröselt. Da kann man noch mal reinhören, wenn ihr euch da noch näher für interessiert.
Und all das, was du gesagt hast, das kann man nicht von der Hand weisen. Genauso wenig kann man aber auch von der Hand weisen, dass es während der Pandemie einen ernstzunehmenden Backlash gab. Und wie Frau Kohlrausch jetzt auch schon sagte, vor allem Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben, um sich um die Kinder zu kümmern. Und dazu ist auch noch klar, das hat Frau Kohlrausch auch gerade zum Ende des Einspielers noch mal sehr gut auf den Punkt gebracht, Mitbestimmung ist für eine gelingende Vereinbarkeit einfach unabdingbar. Und am Ende vielleicht auch das Überdenken einer 40-Stunden-Woche. Das hat's ja auch noch mal angebracht. Und da habe ich mich direkt gefragt, sag mal Julia, wie stehen wir als IG Metall denn dazu?
Ja, da würde ich immer sagen, also Arbeitszeitverkürzung, kürzere Arbeitszeiten ist eins der Themen, das für die IG Metall und ich glaube für alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafterinnen aus dem DGB-Kontext eins der ganz, ganz entscheidenden ist. Das ist eins, was ein Treiber war für alles, was Gewerkschaften gemacht haben. Also wenn ich daran denke, wenn wir in die Geschichte schauen, gab es den Deutschen Metallarbeiterverband, so hieß der damals, 1891 gegründet, also schon ganz schön lange her. Was war das Thema damals? Der Kampf gegen den 11-Stunden-Tag. 11 Stunden am Tag haben die Leute gearbeitet, an 6 Tagen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja, also da hat nicht mehr viel irgendwas stattgefunden, sondern das war echt elend, muss man sagen. Ja. Es gab die Auseinandersetzung um den 10-Stunden-Tag, dann gab es die Auseinandersetzung in der Geschichte um den 8-Stunden-Tag. Es wurde gestreikt und wir haben 1995 die 35-Stunden-Woche in vielen Branchen, die wir organisieren, erreicht. Das ist ein wahnsinniger Meilenstein bis heute. Sonst redet man eben, wie du es ja auch angesprochen hast, häufig über die normale 40-Stunden-Woche. Ja. Wir haben das durch Streiks, durch Tarifverträge, durch Auseinandersetzungen erreicht, dass es in vielen, vielen Unternehmen die 35-Stunden-Woche die Norm ist. Wir sind gerade dabei, das auch im Osten Stück für Stück durchzusetzen. Also das ist gar nicht so ganz einfach, weil solche Arbeitszeitfragen, das sind Verteilungsfragen. Mhm. Aber dass das die Utopie ist, die hinter dem steht, was wir machen, das ist ganz klar. Also dass Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Wir wollen mehr Zeit zum Leben lieben lachen, war damals der Slogan auch 95. Und das ist der Triggerpunkt, glaube ich. Also das, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Und gerade die IG Metall Frauen waren da immer besonders laut und haben sich da besonders stark gemacht für solche Fragen. Und jetzt habe ich das ja so geschichtlich herangeführt, aber auch heute in den heutigen Tarifauseinandersetzungen geht es uns immer weiter um gute Arbeitszeiten. Also der nächste Meilenstein ist da sicher 2018. Da haben wir einen ganz, ganz, ganz wichtigen Tarifabschluss erreicht. Da haben wir nämlich, nachdem wir die Beschäftigten gefragt haben, was wollt ihr eigentlich? Wie wollt ihr eigentlich arbeiten? Haben die gesagt, ja, wir wollen die Arbeitszeit mal reduzieren für eine Zeit. Wir wollen mal eine Zeit weniger arbeiten. Und da haben wir die kurze Vollzeit durchsetzen können. Und wir haben für Eltern, für pflegende und besonders belastete Beschäftigte auch zusätzliche freie Tage erreichen können. Also auch alles Formen, zumindest für eine Zeit die Arbeitszeit zu reduzieren. Und die 30-Stunden-Woche hat dann nochmal eine große Rolle gespielt in den letzten Tarifauseinandersetzungen, nämlich als Instrument, um Arbeitsplätze zu retten. Also wenn wir die Arbeitszeit und die Arbeitsaufgaben, die da sind, auf mehr Schultern verteilen, dann können wir damit natürlich auch Arbeitsplätze retten. Also das ist quasi, das eine ist so ein utopisches Element von, wir wollen ein besseres Leben. Und das andere ist das Element von, naja, wenn wir Arbeit auf mehr Schultern verteilen, dann haben halt auch mehr Leute ein Einkommen. Und das ist eben auch ganz wichtig. Und das ist das, was wir im Moment angehen. Und das sind so die tarifvertraglichen Auseinandersetzungen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Ansatzpunkte in den Betrieben, also Gleitzeitregelungen, wir haben Arbeitszeitkonten, wir haben Regelungen zur Verbesserung der Lage von Teilzeitbeschäftigten, weil das ja die individuelle Arbeitszeitverkürzung ist, die es gibt. Und es da darum geht zu gucken, dass diejenigen, die das machen, also quasi auf eigene Kosten die Arbeitszeit zu reduzieren, um zum Beispiel sich um Kinder kümmern zu können, dass das nicht zu deren Lasten langfristig geht. Also da reden wir dann über die Teilzeitfalle. Da fällt mir das Beispiel von BMW ein. Ganz häufig wird gesagt, Teilzeit und Karriere oder berufliche Entwicklung sind überhaupt nicht miteinander vereinbar. Und bei BMW haben sie jetzt erst nochmal eine Vereinbarung abgeschlossen, dass eben Führen in Teilzeit auch geht. Mhm. Und das ist was total wichtig ist, weil wenn Menschen in Führungspositionen zeigen, dass Teilzeit geht und dass gleichzeitig man eben aber auch Verantwortung übernehmen kann, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Unternehmenskultur.
Ja, auf jeden Fall. Und was das Gespräch mit Frau Kohlrausch ja auch nochmal gezeigt hat, ist, dass Arbeitszeit oder die Zeit, die man leistet, auch immer dann am Ende im Geldbeutel sichtbar wird. Das hatten wir jetzt mit der Entgeltlücke und der Rentenlücke auch nochmal. Und eine Sache, die mir wirklich nachhalte, auch noch nach dem Gespräch, als ich nach Hause gegangen bin zu meinem Mann und dachte, so, jetzt haben wir einen schönen Abend, hatte ich Bettina Kohlrausch im Ohr und zwar genau mit diesem Ton.
Wer Geld hat, hat halt auch mehr Macht. Wenn Frauen einen vernünftigen Lohn haben, ja, und genauso viel verdienen wie der Mann, haben sie mehr Verhandlungsmacht in solchen Prozessen.
Genau, und da hat sie natürlich total recht. Also Geldfragen sind Machtfragen, das ist einfach so. Und da muss man sich, glaube ich, auch in Paarbeziehungen, wo es ja dann häufig hakt, auch ehrlich in die Augen schauen und sagen, ja, wie gehen wir denn damit um? Was für Regelungen finden wir da? Und ich bin zum Beispiel total damit aufgewachsen, dass mir immer gesagt wurde, von meiner Mutter, die da ganz wichtig war, dass ich immer gucken muss, dass ich selbstbestimmt leben kann. Also und dass dafür Einkommen wichtig ist. Also ich glaube, es ist eine Frage der Selbstbestimmung. Und es ist eine Frage, wie auch dann eben in Paarbeziehungen, wer da was zu sagen hat, für was wird Geld ausgegeben. Mhm. Das ist ja auch das, was wir mit Tarifverträgen machen. Also wir kämpfen da, das sind Machtfragen, ja, wer sitzt am längeren Hebel, wer kann bestimmte Forderungen durchsetzen und da geht es um Geld, nämlich Geld auch sich Vereinbarkeit leisten zu können. Also da kommen wir dann auch wieder zum Thema zurück. Ich kann auch nur die Arbeitszeit reduzieren, wenn ich mir das leisten kann. Das ist einfach total wichtig.
Bevor wir jetzt in die Betriebe schauen und dann nochmal zu unseren betrieblichen Beispielen kommen, die wir natürlich auch wieder dabei haben, haben wir jetzt an dieser Stelle, und das ist für diese Podcast-Reihe tatsächlich sehr ungewöhnlich, einen männlichen Gesprächspartner nämlich. Und zwar muss man festhalten, die Rentenlücke ist riesig, aber mit jedem in die Rente eintretenden Jahrgang wird diese kleiner. Heißt also, im Prinzip tut sich da schon was. Und du, Julia, hast mir einen sehr netten Interviewpartner vermittelt namens Axel Drescher. Der stellt sich gleich noch selber vor, aber in seinem Beispiel kann man wirklich deutlich sehen, da geht auch schon ein bisschen was in den Köpfen anders als früher. Und ich finde, da sollten wir jetzt einfach mal reinhören.
Ja, ich freue mich total, dass wir einen Vater mit bei dieser Podcast-Folge haben und dann auch noch einen Hauptamtlicher, also jemand, der für die IG Metall arbeitet. Das finde ich ja besonders spannend.
Ja, das wird auch spannend.
Hi, ich bin Axel Drescher von der IG Metall Ostsachsen, bin der Gewerkschaftssekretär und ich bin 33 Jahre alt und habe 2 Töchter. Die große ist 5 und die kleine wird im März 2.
Uiuiui, da ist viel los bei euch zu Hause wahrscheinlich.
Ja, viel los ist gut beschrieben.
Dann lass uns mal direkt reinstarten ins Thema. Es geht ja um Partnerschaftlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie sieht's denn bei euch zu Hause aus? Wer kümmert sich denn um die Kinder?
Na, wir kümmern uns beide um die Kinder. Wir sind ja schließlich die Eltern der beiden.
Das ist eine sehr schöne Antwort, das wünscht man sich so.
Ja. Er hat mich vorgestellt, ich habe 2 Kinder, natürlich habe ich eine Frau auch dazu. Und wir kümmern uns zusammen um die Kinder. So gut wie es geht mit den Jobs, wir teilen das.
Wie wichtig ist euch das zu Hause? Wie organisiert ihr euren Alltag? Gibt es eine Planbesprechung? Wie schafft ihr das, das so partnerschaftlich aufzuteilen?
Genau, also die erste Frage ist ja, wie wichtig ist uns das? Ich glaube, die stellt sich nie, weil wie gesagt, ich fühle mich nie in der Situation zu sagen, das ist mir jetzt nie so wichtig, deswegen lässt es bleiben, weil was willst du machen? Du hast Kinder, du hast Wäsche, du hast Dreck, das musst du irgendwie lösen. Da kannst du dir sagen, das lasse ich jetzt mal. Ja. Und wir machen tatsächlich jeden Sonntagnachmittag irgendwie so eine kleine Wochenplanung. Was liegt gerade an? Wo müssen wir hin? Was gibt's für Kindertermine? Also so klassische Kinderarzttermine oder wichtigste überhaupt, Mittwoch ist Spielzeugtag.
Spielzeugtag? Was heißt das?
Spielzeugtag in der Kita ist, die Kinder dürfen ein Spielzeug mitbringen von zu Hause und das ihren Freundinnen und Freunden zeigen. Das ist natürlich das Wichtigste in der Woche. Und dementsprechend, dass man das eben auf dem Plan stehen hat und dann ich mit meinen Töchtern dann früh, weil ich sie früh immer fertig mache und in die Kita schaffe, dann gucke, welches Spielzeug kann man mitnehmen und so weiter und dass man dann früh die Diskussion hat, dass man nie das große Schaukelpferd mitnehmen kann, weil es passt nie in den Rucksack. Aber von der Sache, also solche Termine werden dann irgendwie bequatscht so und dann gibt's halt irgendwie, meistens bin ich's, der dann sagt, okay, ich habe da was abends, wie, was weiß ich, morgen habe ich Ortsjugendausschusssitzung, da ist klar, das ist irgendwie abends. Dementsprechend bin ich nicht zum Abendbrot da. Solche Sachen werden wir da reinschreiben oder wenn meine Frau irgendwie einen Termin hat, was weiß ich, Arzttermin oder Freizeittreffen mit Freundinnen, irgendwie sowas. Dann irgendwie klar ist, dass ich die Kids von der Kita holen muss und so weiter und so fort. Also sowas versuchen wir am Sonntag immer auf den Plan zu schreiben, damit jeder auf den Kühlschrank gucken kann, früh was los ist. So. Das ist so unsere Planung.
Und das ist jetzt sehr indiskret, die Nachfrage. Aber habt ihr das von Anfang an so gemacht? Oder ist das aus einem Event heraus entstanden, wo jemand gesagt hat, Moment, ich mache gerade irgendwie deutlich mehr als du. Wir sollten uns mal hinsetzen und gucken, wie das hier verteilt ist.
Das Event dazu war, glaub, Jobwechsel.
Ja.
Das ist halt bei mir dadurch, dass ich eben Gewerkschaftssekretär, also ich wusste ja, was da passiert. Und da war das eher so, dass wir uns vorher eben ausgetauscht haben zu, naja, kann ich den Job dann machen mit Kind? So, das war die erste Diskussion, die wir hatten. Und dann haben wir aber gesagt, komm, ja, mach das, ist eigentlich eine coole Nummer. Meine Frau ist natürlich auch IG-Metall-Mitglied schon ewig. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, na klar, mache ich das, weil das ein super Job ist und super geil und ich wollte es eigentlich auch schon immer machen.
Aber du meintest auch schon mit dem Job als Gewerkschaftssekretär, also dass es ganz gut mit dem Familienleben vereinbar ist, oder?
Genau, also du hast halt nie diesen, ich sag mal, Nachteil, wie ich damals im Betrieb, dass du sagst, okay, ich habe ein Dreischichtsystem, was vielleicht sogar alle 4-5 Monate sich mal ändert, wo du dann einfach weg bist. Mhm. So, wenn ich auf Schicht war, war ich auf Schicht, da bist du die 7,6 Stunden, die wir da hatten, bist du einfach fort. Und jetzt hast du schon so, dass du dir als Gewerkschaftssekretär bei mir in der Geschäftsstelle, ich kann mir meine Termine gut selber legen. Dafür hast du halt dieses Thema, natürlich arbeite ich viel mit ehrenamtlichen Kollegen zusammen, anders funktioniert IG Metall gar nie ohne unsere Mitglieder. Und dementsprechend, die haben halt, ich sag mal, ein normales Arbeitsleben und dann hast du irgendwie 15, 16, 17 Uhr Feierabend und dann geht dein Ehrenamt los. So, und dann ist natürlich mein Ortsjugendausschuss, mit dem treffe ich mich 16:30 bis 18:30. So, da kann ich nicht rumschieben, da kann ich nicht sagen, Jungs und Mädels, lasst uns mal früh treffen, zu sagen, ja,
ich hab Feierabend.
Genau, also ist ja Quatsch. Ja. Und das macht es schwieriger. Auf der anderen Seite kannst du halt ein paar Sachen besser schieben. Ja, das ist einfach, das eine wie das andere hat so seine Vor- und Nachteile. Dafür gehört halt so ein Job dazu. Ja. Dafür ist der beste Job der Welt.
Das wollte ich auf Band haben. Vielen Dank.
Ist aber wirklich so.
Es würde mich trotzdem nochmal interessieren, ob du auch andere, ob es dir öfter begegnet, dass du andere Männer triffst, die auch Familie haben, die dieses Selbstverständnis, wie du und deine Frau eben nicht teilen, sondern das zu Hause anders machen, vielleicht auch mal überfordert davon sind, dass sie jetzt auf einmal die Kinder in die Kita bringen müssen oder so. Also, dass du dann doch öfter mal feststellst in deinem Alltag, dass du ein Exot bist, oder ist es nicht so?
Im Freundeskreis gar nicht. Da ist es schon so, dass ähnlich gelagert da, dass sich teilt, was nicht anders geht. Man hat das gemeinsame Projekt Kinder. Aber in meiner Arbeitswelt schon, also klar, wenn ich Betriebsräte betreue oder so weiter, mit denen ich über solche Themen auch mal spreche, ist es schon so sehr, sehr präsent, dass irgendwie, ich musste heute die Kinder in die Kita schaffen. Zum Glück hat meine Frau die Schnitten schon geschmiert und die Sachen rausgelegt. So. Und ich denke, ja. Ich habe immer ein Problem mit bunte Bilder auf die Brotbüchse malen, weil meine Töchter das haben wollen. Aber Schnittenspiel gehört so zu dem üblichen Repertoire eines Vaters. Also das schon. Meistens, vielleicht rede ich mir das so schön, aber meistens sind das so Leute, die irgendwie 40 plus sind, wo ich das Gefühl habe, das ist schon noch eine Ticken andere Generation. Aber da merkst du es schon sehr, sehr oft so.
Man merkt richtig, ihr habt ein richtig interessantes Gespräch gehabt und auch viel gelacht, oder?
Ja, wir haben wirklich, ich konnte teilweise gar nicht mehr aufhören zu grinsen, weil Axel so erfrischend ehrlich war und auch wirklich erstaunt darüber, wie ich manchmal nachgebohrt habe und gesagt habe, komm, das ist doch wirklich nicht alles so gut aufgeteilt bei euch, oder? Jetzt sag doch mal. Und er dann immer meinte, nee, wir müssen uns schon gemeinsam um die Kinder kümmern. Und ich kenne das ja auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Ich bin jetzt 30. So in der jüngeren Generation kennt man Väter wie Axel. Aber ich glaube, allen anderen Menschen ist auch bewusst oder uns allen ist bewusst, dass man das in früheren Generationen, meiner Elterngeneration, einfach teilweise noch gar nicht gekannt hat und das undenkbar war. 2021 hat jetzt die Bundesregierung auch den Väterreport rausgebracht und der war auch betitelt mit aktive Väter, Trend einer neuen Generation. Und ich glaube, genau da können wir Axel eigentlich auch parken, weil er möchte aktiv teilhaben am Leben und der Erziehung seiner Kinder und das möchten eben auch andere. Das ist ein Trend und das schlägt sich auch in Zahlen nieder. 55% der Väter, die für diesen Bericht befragt wurden, wünschen sich eine in etwa gleiche Aufteilung bei der Betreuung der Kinder. Aber nur jeder vierte Vater, also nur 25%, gibt an, dass die das real auch gerade so schon leben mit der Mutter.
Ja, das ist was, was wir auch total gut kennen. Also das wird uns berichtet aus den Betrieben. Wir machen ja auch selber immer so eine Beschäftigtenbefragung regelmäßig. Und genau auch da ist es das Ergebnis. Also durchschnittlich ist es so, Männer wollen in der Tendenz kürzer arbeiten. Also die haben so lange Arbeitszeiten. Mhm. Und Frauen sagen ganz häufig, eigentlich möchte ich mehr arbeiten. Also ich habe die Teilzeitfalle schon angesprochen. Das ist ein Teil des Problems. Aber auch, weil es dann viel Arrangements gibt, wo sich eigentlich keiner wohlfühlt. Eigentlich total ungut und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Und deswegen haben wir uns ja auch, was ich vorhin gesagt habe, für den Entgeltausgleich eingesetzt in der Tarifrunde damals. Also haben gesagt, wir brauchen eben so Modelle von kurzer Vollzeit, wir brauchen stärker Modelle, wo man eben auch mal wegen Kindern einen Tag frei machen kann, damit sowas mehr möglich ist und damit das mehr Kultur wird. Also damit einfach die Betriebskultur sich da verändert.
Mhm. Als Axel und ich fertig waren, über ihn jetzt und die Situation zu Hause zu sprechen und ich mich dann zufrieden gegeben habe mit der Antwort, nein, wir versuchen es wirklich gemeinschaftlich alles aufzuteilen, bin ich dann nochmal zu der Frage gekommen, was denn eigentlich für Situationen oder Fragen ihm in seinem Berufsalltag als Gewerkschaftssekretär begegnen in Sachen Vereinbarkeit. Und da würde ich gerne mal kurz mit dir reinhören noch.
Ja, also bei uns in der Geschäftsstelle tatsächlich nur und vorrangig in den Betrieben, wo wir noch keine Strukturen haben. Ich habe in der Schließungsbetrieb, da gibt's keinen Betriebsrat, da gibt's natürlich keinen Tarifvertrag. 1000 Beschäftigte, die fertigen Klimakompressoren für alle deutschen Hersteller, für Autos. So, und da ist zum Beispiel so, dass Eltern, die da arbeiten, ein riesengroßes Problem haben, früh ihre Kinder in die Kita zu schaffen, weil die Schicht geht um 6 los. Da gibt's keinen Betriebsrat, der da irgendwie zusieht, dass das Schichtmodell irgendwie geändert wird, dass es praktikabel ist, aber selbst im östlichsten Osten von Deutschland gibt es wenig oder keine Kitas, die vor 6 aufmachen, logischerweise. Kinder mittels in der Nacht aus dem Schlaf reißen, damit du die irgendwo hinpacken kannst, ist ja auch völlig Banane. Und da ist es wirklich so, also da werden die Kolleginnen und Kollegen vor die Wahl gestellt, okay, du kannst jetzt noch ein Jahr in so einem Sonderschichtmodell arbeiten, da haben sie eine externe Abteilung eingerichtet dafür. Und wenn du dann deinen Kram nie geklärt hast mit deiner Familie, wenn dir das so wichtig ist, dann kannst du verschwinden. So. Und dann bauen die über das Jahr schon Druck auf dich. Und dann ist es so, dass nach den 12 Monaten kriegst du einen Aufhebungsvertrag vorgehalten. Und aus dem Druck heraus unterschreiben dann auch viele Leute. Wir beraten natürlich, mach das nie, weil eine Kündigung ist da gar nicht möglich, weil man könnte ja auch Teilzeit gehen. Das wird auch immer abgelehnt. Nee, unsere Schichtmodelle können nie auf Teilzeit funktionieren und so weiter und so fort. Und dementsprechend, also da ist es schon sehr, sehr krass. Und das betrifft da in dem Betrieb vorrangig die weiblichen Kolleginnen und Kolleginnen. Aber in der Frühschicht ist es irgendwie, können die nie pünktlich in Anführungsstrichen auf Arbeit sein, weil eben das Schichtmodell so ist und keiner es ändert.
Und das fand ich schon ziemlich eindrücklich, weil das hat man jetzt nicht gehört. Aber das fand mich auch im Vorgespräch statt, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ey, es ist total toll, dass du dabei bist. Aber wir wollen natürlich auch mit dir darüber sprechen, wie gehst du in deiner Arbeit als Gewerkschaftssekretär mit dieser Frage um? Wo begegnet dir das? Da hat er erstmal gesagt, du weißt ja, du musst jetzt nachdenken. Und bis er dann dazu kam, zu sagen, das begegnet ihm wirklich in Betrieben, wo es einfach so gut wie keine Regelungen gibt. Da ist das Thema wirklich am Pulsieren.
Axel hat ja da insbesondere auch auf die Frage von Schichtarbeit und Vereinbarkeit abgezielt. Und ja, da wird es, glaube ich, besonders deutlich, weil da gibt es ein sehr starres Arbeitszeitsystem. Und wenn es da nichts gibt und keinen Akteur gibt, niemanden, der sagt, hier, ey, da müssen wir es doch anders machen. Wir müssen es doch so machen, dass die Leute auch damit arbeiten können. Dann wird es eben zum Problem. Und wir merken da ganz deutlich an dem Beispiel, was wir gleich nochmal hören würden, wo du dich mit der Ina unterhalten hast, aber auch an anderen Beispielen, dass es ganz wichtig ist, mit den Leuten zu reden und über Beteiligung zu reden und zu gucken, was ist denn eigentlich möglich und wo gibt es Möglichkeitsspielräume. Und wenn wir beim Thema Schichtarbeit sind, dann ist es eben so, dass die Arbeitgeber eigentlich schon reflexhaft sagen, wenn da jemand kommt und sagt, hier, ich habe Kinder, ich würde gerne meine Kinder abholen, beziehungsweise geht gar nicht anders, die können nicht alleine nach Hause laufen, sind zu klein. Und sagen die Arbeitgeber, nee, geht nicht. Du arbeitest in Schicht? Nee, geht nicht. Geht gar nichts. Keine Flexibilität möglich. Mhm. Wenn wir dann aber genauer hingucken, dann merkt man plötzlich, ah ja, da geht ja das ein oder andere. Und ich nenne da immer total gern das Beispiel davon, dass wir, also dass dieser Reflex von den Arbeitgebern zu sagen, da gibt's nichts, da gibt's keine Möglichkeiten, der kommt auch, weil es da, glaube ich, immer so wenig Druck gab, dass sich da was verändern muss. Mhm. Und wenn ich an die Pflege denke zum Beispiel oder klassisch Krankenhäuser, da wird Schicht gearbeitet, da kann man auch nicht einfach die Arbeit hinlegen und sich nicht mehr um die Kranken kümmern. Da haben aber schon traditionell immer ganz viele Frauen gearbeitet. Da ist es auch schwierig. Mhm. Aber es gibt deutlich mehr Flexibilitätsspielräume und die Arbeitgeber sagen eben nicht so einfach, immer direkt geht gar nichts. Und da merke ich auch eine Kulturveränderung, weil die Menschen auch in Schicht jetzt mit einer höheren Selbstverständlichkeit sagen, aber es muss möglich sein. Und fragt mich doch bitte, dann kann ich euch auch zum Beispiel die ein oder andere Idee sagen. Mhm. Und da ist das Beispiel von Emden eben total toll, finde ich.
Ja, mega toll. Da hören wir jetzt auch direkt rein.
Ja, hallo, ich bin Ina Richter. Ja, 35 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und arbeite im Volkswagenwerk Emden auf Teilzeit in dem agilen Team.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Agiles Team ist genau der Grund, warum wir uns jetzt hier zusammengefunden haben und mal ein bisschen darüber sprechen wollen, wie so Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in einem Schichtsystem funktioniert. Was ist denn dieses agile Team? Wie sieht euer Alltag aus? Was unterscheidet euch denn zu normalen Teams im Schichtbetrieb?
Wir unterscheiden uns in dem Sinne, dass wir halt unsere Arbeitszeiten selber planen können. Was ganz wichtig ist, wir sind ein Team aus 4 Personen. Es kann natürlich männlich und weiblich sein. Unser Team besteht jetzt aus 4 weiblichen Personen. Mhm. Und wir setzen uns halt immer alle 6 Wochen zusammen und planen dann für 2 Monate unsere Schichten. Und wir decken halt beide Schichten ab, Früh- und Spätschicht. Also wir müssen die Schichten von 6 bis 21.05 Uhr abdecken, mhm. haben aber ja 4 Personen. Rein theoretisch sagt man 2 Personen Frühschicht, 2 Personen Spätschicht und das dann jeden Tag. Dass der eine weiß, was ich um 6 anfängt und dann um 10 geht und der andere dann von 10 bis 13:30 macht. Mhm. Aber wir machen das so, wir machen immer volle Schichten. Also im Alltag läuft das eigentlich super gut. Also es gibt bei uns auch keine, sage ich jetzt mal, Meinungsverschiedenheiten oder dass das nicht passt oder dies nicht passt. Also wir sind immer auf einem Nenner. Wir können immer alle Schichten abdenken und vor allem, es ist halt schön, wenn man Termine hat und auch mal kurzfristige Termine reinkommen, was ja auch passiert, gerade mit den Kindern oder auch mal selber einen Arzttermin etc. Dann sagt man den Teamkollegen quasi eben einmal Bescheid, könnte eben einer einspringen für mich, ich würde dann eine andere Schicht für euch übernehmen. Und das ist halt einfach total reibungslos und unkompliziert.
Was für Probleme fallen jetzt durch dieses Arbeiten in einem agilen Team für dich einfach weg? Was kannst du besser vereinbaren jetzt?
Gerade die Hobbys der Kinder ist ganz wichtig. Also meine eigenen Hobbys, ich kann meine eigenen Hobbys wieder ausleben. Die der Kinder, die brauchen nicht zurückstecken. Also es gibt so viele Kleinigkeiten. Ich kann meine ganz normalen Behördengänge machen. Ich kann zum Arzt gehen. Ich muss nicht stundenlang irgendwo sitzen und warten. Ich kann mir den Termin machen. Ja, es ist halt alles einfacher.
Aber du warst jetzt nicht, als dieses Projekt agil im Team arbeiten eingeführt wurde, warst du nicht von Anfang an dabei. Könnten wir trotzdem noch mal ganz kurz über die Genese dieses Projekts sprechen? Weil nicht VW kam ja auf euch zu, auf die Arbeitnehmenden bei VW Emden und hat gesagt, wir haben uns überlegt, können wir nicht mal. Sondern das kam ja, wenn ich richtig informiert bin, aus einer Mitarbeiterbefragung heraus, diese Idee, oder?
Ja, genau. Es kam aus einer Mitarbeiterbefragung heraus und der Betriebsrat und sowie auch der Personalwesen hat gesagt, das finden Sie eine gute Idee, das ist klasse. Sollten Sie erstmal als Pilotprojekt dann starten. Ja, und das Pilotprojekt läuft jetzt mittlerweile fast 4 Jahre. Also das ist schon kein Pilotprojekt mehr, das ist schon fest integriert im Werk Emden.
Ja, jetzt stehen ja in diesem Jahr Betriebsratswahlen an. Du sagtest gerade schon, auch der Betriebsrat hat bei diesem Pilotprojekt mitgewirkt. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Wie wichtig ist denn ein Betriebsrat, wenn man sowas umsetzen möchte, wenn man die Arbeitszeit so gestalten möchte, dass es einfach auch gut zum Leben passt? Was meinst du?
Sehr wichtig. Das ist einfach so. Der Betriebsrat ist einfach für uns Mitarbeiter und auch für alle Belange da und hilft, wo er nur kann, egal auf welche Art und Weise.
Hm. Und wäre so ein Projekt ohne Betriebsrat umsetzbar gewesen? Was meinst du?
Nein, definitiv nicht. ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, wer einmal in diesem Projekt oder auch in diesem Team so gearbeitet hat, möchte da auch nicht wieder raus. Es ist einfach so, weil man einfach diese Unabhängigkeit und diese Freiheit hat.
So, ich glaube, dass Beispiel, was wir gerade gehört haben von Ina Richter aus Emden, das liefert eigentlich genau das, was du schon angeteasert hast. Mhm. Also verlässliche Regelungen sind einfach unabdingbar für eine Vereinbarkeit von Leben und Beruf, oder?
Ja, also das Wichtige ist da ja immer, das schützt gerade diejenigen, die in Anführungszeichen besonders schwach sind. Also wenn ich sowieso relativ gut verhandeln kann, also wenn die Arbeitgeber mich unbedingt brauchen, dann habe ich es halt viel leichter, bestimmte Sachen zu verhandeln, als wenn das nicht so ist. Und das Schöne an dem Beispiel finde ich, dass es total gut auch in kleineren Unternehmen funktioniert, wo wir wissen, da ist es für die Leute viel schwieriger, was durchzusetzen, weil es ja gar nicht so viele Beschäftigte gibt. Und deswegen ist auch wirklich tatsächlich weniger Flexibilitätsspielräume gibt. Aber es hilft eben gerade auch Alleinerziehenden. Und das ist wirklich was, was mir total wichtig ist, dass wir gute Regelungen für diejenigen hinkriegen. Und dass wir die auch im Kopf haben, wenn es um Vereinbarkeit geht. Weil man sonst ja immer sagen kann, ah ja, dann kann das ja der andere Elternteil irgendwie richten so. Mhm. Oder die können das untereinander aufteilen. Aber in Emden war das eben auch so, ich begleite das auch schon ein bisschen, dass eben auch Alleinerziehende gesagt haben und auch zum Betriebsrat gekommen sind und gesagt haben, hier, ich möchte arbeiten, ich möchte in Schicht arbeiten, ich möchte, dass meine Qualifikation noch was wert ist, obwohl ich ein Kind habe, möchte nicht irgendwo anders hin abgeschoben werden, und die dann geguckt haben, wie kriegen wir das hin? Und bei den Alleinerziehenden ist es ja so, dass die, also die müssen alles alleine stemmen, schon der Begriff sagt es ja, die sind aber eben auch deswegen super häufig von Armut betroffen. 43% aller alleinerziehenden Familien sind armutsgefährdet. Und es sind ja nicht wenige. Jede fünfte Familie ist alleinerziehend. Das sind viele. Das finde ich total wichtig. Wir müssen uns um die kümmern. Das ist eine Frage von Solidarität und die auch zu unterstützen. Und das sind eben zu fast 90% Frauen. Also deswegen haben wir da auch noch ein Gleichstellungsthema. Mhm. Und die sind eben so angewiesen auf gute betriebliche Regelungen und auch gute gesetzliche Regelungen.
Ja, auf jeden Fall. Und gesetzliche Regelungen ist ein gutes Stichwort. Da müssen wir jetzt nämlich nochmal ganz kurz drauf gucken. Das brauchen wir auch nochmal ein bisschen als Grundlage für das gleichkommende Gespräch. Was gibt es denn für gesetzliche Regelungen, die die Vereinbarkeit fördern?
Also ich finde, das ist ein total gutes Beispiel für die Frage von, was haben wir eigentlich alles schon erreicht? Weil es gibt wirklich viel inzwischen. Es gibt auch viel, das wirklich verändert hat. Also ich finde, da gibt es eine Reihe von Beispielen, wo man sagen kann, gesetzliche Regelungen sind eben nicht einfach nur irgendwie so Paragraphen, die irgendwo in der Gegend rumstehen, sondern die verändern die Art und Weise, wie wir leben, weil sie ermöglichen, anders zu leben und anders zu arbeiten. Und da gibt's ganz viel. Also der Rechtsanspruch auf Teilzeit war total wichtig. Also dass ich die Möglichkeit hatte, überhaupt meine Arbeitszeit zu reduzieren. Es gibt jetzt schon einige Jahre den Anspruch, eben auch die Arbeitszeit nur für eine bestimmte Zeit zu reduzieren. Das nennt man Brückenteilzeit, weil es sozusagen eine Brücke zwischen zwei Vollzeitzeiten überbrücken soll. Ganz, ganz wichtig, weil wir immer das Problem hatten, die Teilzeitfalle. Also Frauen, meistens waren es die Frauen, haben, als sie Kinder gekriegt haben, ihre Arbeitszeit reduziert. Dadurch hat sich ihr Arbeitsvertrag verändert. Und bis zu ihrem Lebensende hat der Arbeitgeber bei jedem Antrag, wo sie gesagt haben, ich möchte gerne mehr arbeiten, gesagt, nö. Und das führt dann eben zur Altersarmut, das hatten wir ja vorhin schon.
Ja.
Es gibt aber auch sowas wie die Pflegezeit, das hilft gerade eben Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Und ganz wichtig, auch das war was, wofür wir wirklich lange gekämpft haben. Wir haben inzwischen einen Rechtsanspruch auf einen Platz für einen Kindergarten, wir haben einen Rechtsanspruch für einen Platz in der Kita, also für Kinder unter 3 Jahren. Und wir haben jetzt relativ neu auch einen Rechtsanspruch, der jetzt Stück für Stück kommt, auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Auch das wahnsinnig wichtig. Und für Menschen, die jetzt gerade frisch Eltern werden, ist die Elternzeit und das Elterngeld ganz wichtig. Und das ist so ein Beispiel, wo man wirklich handfest an Statistiken gesehen haben, wie das Realität verändert hat. Also früher gab es eben noch nicht die Elternzeit und das Elterngeld. Und da war es wirklich so, dass Frauen in allererster Linie sich haben freistellen lassen. Häufig für 3 Jahre sind die zu Hause geblieben, weil es gab auch eben keinen Rechtsanspruch auf den Kindergarten und so weiter und auf eine Kita. Und da hat sich gesetzlich einiges verändert, sodass jetzt immer mehr Väter auch in Elternzeit gehen. Und da weiß man statistisch, das hat dann wieder Auswirkungen darauf. Also die werden so ein bisschen angefüttert, da kriegen die Lust drauf, merken auch, sie können's. Auch die Mütter merken, sie können's, ja. Und dann reduzieren später auch mal mehr die Arbeitszeit. Und dann gehen sie eben in Elternzeit, also sagen zum Arbeitgeber, ich möchte nicht arbeiten oder ich möchte reduziert arbeiten. und kriegen dann, und das ist eben auch wichtig, sie kriegen Geld, sie kriegen das Elterngeld. Da sagen sie zum Staat hier, ich reduziere die Arbeitszeit, weil ich mich um meine Kinder kümmere. Ich möchte gerne einen Lohnersatz haben. Und das funktioniert total gut und verändert eben auch total, wie Menschen arbeiten und leben. Und das spiegelt sich dann eben auch auf betrieblicher Ebene wieder, wo ganz viel begleitet wird. Dieser Wiedereinstieg, gerade von Müttern, ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn Frauen Kinder kriegen, bei Männern ist es auch Thema, aber eben nicht so stark, dann hat das deutliche Wirkung auf ihre zukünftige Karriere oder auch auf ihre einfach berufliche Laufbahn. Es muss gar nicht immer gleich die Karriere sein. Und da helfen eben gesetzliche Regelungen, dass da bestimmte Sachen nicht passieren. Und das zeigt dir Anushka in dem Gespräch, das du mit ihr hattest, ja auch total gut auf, finde ich.
Ja, genau. Dann geben wir jetzt gleich ab an Anushka. Du hast es ja schon angekündigt, aber diesmal übernehme ich jetzt mal die Vorstellung und nicht die Gesprächspartnerin selbst. Also Anushka von Heidenbrand ist 53 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder und ist schon fast 20 Jahre lang in dem Unternehmen Rode und Schwarz in München. Sie hat als Teamassistentin angefangen und ist seit 2018 im Betriebsrat. Und die Firma Rode und Schwarz stellt Messtechnik und Funkkommunikation her und beschäftigt viele sehr hochqualifizierte Frauen im IT-Bereich. Aber auch hier ist das Thema Vereinbarkeit ein Dauerbrenner, wie überall auch sonst. Das haben wir heute schon gelernt. Anushka berät als Betriebsrätin Kolleginnen und Kollegen in sogenannten Elterngesprächen. Und wir hören jetzt mal in das Gespräch von mir und Anushka rein. Und das Gespräch, von dem du gerade sprachst, das war ja wirklich so ein Elterngespräch, was auch zu deinem Berufsalltag gehört als Betriebsrätin. Also du machst Termine aus mit Frauen, Männern, mit Paaren, die ein Kind erwarten oder zurückkommen. Und wie sieht das dann aus? Du beratschlagst dann mit denen, was die für Möglichkeiten haben dann in ihrer Arbeitszeitgestaltung.
Ja. Also wir weisen halt auf diese ganzen gesetzlichen Regeln hin, was sie alles beachten müssen jetzt bei der Beantragung. Aber es geht auch relativ schnell immer, ja, was ist, wenn sie wieder zurückkommen? Wie geht's weiter? Und kommen sie auf ihren alten Arbeitsplatz? Was bekommen sie dann für Aufgaben übertragen? Was hat sich verändert in der Firma? Also da ist ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit. Was ich immer versuche in dem Gespräch auch, die Damen aufmerksam zu machen, dass sie sich darüber klar sind, was die Entscheidungen, die sie jetzt treffen, also wie lange sie in Elternzeit gehen, wie sie danach in Teilzeit arbeiten, dass das doch eine sehr langfristige Auswirkung auf ihr späteres Leben hat, also auf die Rente dann irgendwann, weil inzwischen wissen wir, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass eine Beziehung, eine Ehe ewig hält. Und das muss jetzt gar nicht mal vom Partner, vom Mann ausgehen. Das kann natürlich auch von der Partnerin ausgehen. Und da ist es halt ein Schritt in eine große Freiheit, wenn man diese Unabhängigkeit hat und sagt, nein, ich habe jetzt hier meinen Job, ich habe mein Gehalt. Also ich bin frei in meiner Entscheidung, in welche Richtung ich jetzt hier gehe. Will ich zusammenbleiben? Will ich mich trennen? Wenn ich diese Freiheit nicht habe, dann muss ich vielleicht in einer Situation verharren, die nicht gut ist für alle Beteiligten.
Und was hast du für ein Gefühl, was kannst du da bewegen? Nehmen die Kolleginnen und auch Kollegen dann deinen Rat an und denken vielleicht dann nochmal so in Teilzeit zurückzugehen oder die Elternzeit anders aufzusplitten? Wie kommt das an?
Also ich habe jetzt zum Beispiel auch nächste Woche ein Gespräch mit einem Vater, wo ich gesagt habe, also es ist ein Arbeitskollege von mir, wo ich gesagt habe, bitte nimm doch deine Partnerin mit dazu. Das können wir jetzt ja schön machen, übers Homeoffice auch. Die arbeitet jetzt nicht bei Rode und Schwarz, aber dass wir gemeinsam dieses Gespräch führen. Und auch ihn jetzt als Mann, habe ich ihm schon angekündigt, sage, naja, also ich will ihn halt auch dafür sensibilisieren, dass er erstens mehr auch Elternzeit nimmt und zweitens, dass sie halt beide in Teilzeit arbeiten. Dass also jeder einen Beitrag leistet, praktisch die Familie handhaben zu können und gleichzeitig jeder abgesichert ist, also vom finanziell her und eben langfristig auch keine überproportional großen Benachteiligungen hinnehmen muss. Mhm. Da hat er schon sehr gelacht und hat aber gesagt, ja, er wird das tun.
Hoffen wir es. Was meinst du, wie wichtig ist das, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte so eine aktive Rolle dann auch in der Beratung für werdende und gewordene Eltern einnehmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Das war jetzt auch wieder gerade bei dem aktuellen Gespräch, das Feedback, dass viele sagen, oh, das war mir gar nicht so bewusst und dass ihnen das auch gut tut, mit mir darüber zu sprechen, auch darüber zu sprechen, was sie für Ängste haben, wenn sie zurückkommen, dass sie eben in dieser Teilzeitfalle landen. Also ich kann mich auch an ein Gespräch erinnern, die bei uns die Ausbildung gemacht hatte und dann wirklich noch ein Studium hinten dran berufsbegleitend gemacht hat, also was ja auch sehr anstrengend ist. Und die jetzt doch eine gewisse Frustration hatte, weil sie gesagt hat, na ja, ich weiß schon, wenn ich zurückkomme, dann arbeite ich Teilzeit und dann sind alle coolen Projekte weg. Und sie war wirklich auch traurig und frustriert darüber. Und da kann ich auch nur versuchen, dass ich sage, nein, sie sollen sich jetzt nicht zu sehr frustrieren, sondern einfach dranbleiben, das einfordern. Und wir werden das eben parallel auch von Seiten des Betriebsrats einfordern, dass wir dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringen in der Betriebsversammlung, in den Austauschgesprächen mit den Arbeitgebern.
Wie ist es denn jetzt auch in der Praxis, auch bei diesen Elterngesprächen? Sind das auch so Tatsachen, die auch den Eltern, auch Vätern dann bewusst sind, vor denen sie dann auch Angst haben und sich dann eben scheuen zu sagen, ich möchte gerne mehr Elternzeit machen, oder wie nehmen die das wahr?
Ja, ja, also das ist auch wieder, dass sie sich das ja gar nicht vorstellen können, beziehungsweise sich scheuen, in diesen Konflikt reinzugehen und zu sagen, naja, dann ist mir meine Karriere halt dann doch wichtiger. Und wir sind ja hier auch in München, also ist ja auch eine finanzielle Frage. Sind wir bereit, von unserem Lebensstandard ein bisschen runterzugehen? Also ich glaube schon, dass da Ängste da sind.
Und genau da diese Denkanstöße anzustoßen und da den Leuten so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, da siehst du dann auch die Verantwortung beim Betriebsrat, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ich glaube, ein Betriebsrat kann einfach helfen, weil sonst muss halt jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin selber praktisch für ihre Rechte mit ihrer direkten Führungskraft kämpfen. Und wir als Betriebsrat haben natürlich einfach noch mehr Mittel. Und wir sprechen ja für die Belegschaft, also dass wir doch einfach mehr Gewicht in die Waagschale werfen können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt gut herausfinden, was die Bedürfnisse sind, dass wir das Richtige eben für die Mitarbeitenden aushandeln können mit dem Arbeitgeber. Und davon profitieren ja dann alle.
Ich fand diese Elterngespräche, von denen Anuschka erzählt hat, sind wirklich ein super tolles und sehr greifbares Beispiel dafür, wie sich Betriebsräte beim Thema Vereinbarkeit einbringen können. Das hat mich echt begeistert.
Ja, total. Also ich merke immer an solchen Stellen, oder wenn ich jetzt auch so alle Gespräche, die du geführt hast, so Revue passieren lasse, das macht so Spaß, für so eine Organisation zu arbeiten und auch so mitzukriegen, wie Betriebsrätinnen und Betriebsräte, was für tolle Sachen die reißen in den Betrieben. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, was da auf die Beine gestellt wird und wie die auch Beschäftigten zur Seite stehen. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Mhm. Und deswegen ist mir auch an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, Leute, es ist Betriebsratswahl von März bis Mai. Geht dahin, geht wählen. Wählt diese tollen Betriebsrätinnen und Betriebsräte der IG Metall. Gebt denen eure Stimme, weil die so viel tun in den Betrieben. Also sie führen solche Elterngespräche und da wird im Kleinen so viel verhindert an Problemen, die irgendwann mal da sind. Also wenn dir an der richtigen Stelle mal jemand sagt, hey, reduzier doch nicht die Arbeitszeit für immer, sondern vielleicht nur für 2 Jahre erstmal. Das hilft das ganze Leben. Das ist einfach ganz großartig. Oder wenn es auch so Regelungen zur Vereinbarkeit in Schicht gibt. Oder es gibt auch so ganz tolle Regelungen und ganz tolle Frauennetzwerke zum Beispiel. Also wo sich Frauen, Mütter austauschen zu solchen Fragen. Wie kann ich eigentlich, wenn ich Teilzeit arbeite, trotzdem beruflich dranbleiben? Wie bleibe ich sichtbar? Und das sind Sachen, die werden initiiert von Betriebsrätinnen und Betriebsräten der IG Metall. Solche Gespräche mit Beschäftigten in Elternzeit werden geführt. Es gibt Frauenförderprogramme. Also da gibt's einfach ganz viel. Es gibt auch Väternetzwerke übrigens, also wo Väter sich austauschen können. Auch das halte ich für was wahnsinnig Wichtiges. Deswegen geht wählen, Leute.
Wenn ich jetzt am Ende dieser Folge da sitze und denke, was wir alles gehört haben, das ist einfach beeindruckend. Und du hast es vorhin schon so schön gesagt, das sind alles so Gestaltungsfragen. Und wenn man jetzt eben diese Möglichkeit, den Betriebsrat zu wählen, liegen lässt, dann lässt man eben auch liegen, irgendwie den Betrieb, in dem man arbeitet und die Umstände, in denen man arbeitet, zu gestalten. Und das ist es ja irgendwie nicht wert. Nee. Also sollte man sich schon die Listen angucken, am besten dann die IG Metall-Liste wählen.
Und dann eindeutig, ja.
Können wir auch erstmal gut ein paar Schritte weiter nach vorne gehen in der nächsten Zeit. Ansonsten haben wir in dieser Folge gelernt, es ist beim Thema Vereinbarkeit schon viel passiert. Es wurde schon viel erreicht, es wurde viel erkämpft. Aber es hakt auch an manchen Stellen noch. Was machen wir denn jetzt als IG Metall dafür, dass es nicht mehr hakt und dass es vielleicht irgendwann rund läuft?
Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Also ich glaube, die Betriebsräte und Betriebsräte unterstützen, weiter begleiten, Tarifverträge abschließen, das sind so ganz wichtige Felder. Also wir setzen uns im Moment in der Initiative Mitbestimmung dafür ein, dass es mehr Rechte gibt für Betriebsräte, also für die Gremien. Und das halte ich auch für total wichtig, weil das Gesetz einfach sehr, sehr alt ist. Und gerade bei Vereinbarkeit, da geht mehr. Und wir hatten das gesagt, die Betriebsräte sind am Puls der Beschäftigten. Und das heißt, da ist es auch total wichtig, dass sie dann auch die Interessen der Beschäftigten durchsetzen können. Und wir haben im letzten Jahr in Bezug auf die Bundestagswahl uns super intensiv für ganz viele gesetzliche Veränderungen eingesetzt. Also wir haben geguckt, was wollen eigentlich die Beschäftigten und was können wir davon gut an die Politik herantragen, haben da lobbyiert, haben Druck gemacht, waren auf der Straße, haben Aktionstage gehabt und haben da auch ziemlich erfolgreich Sachen umgesetzt. Also die stehen jetzt im Koalitionsvertrag, schwarz auf weiß. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass die auch so umgesetzt werden. Also ein Beispiel ist die sogenannte Väterzeit. Der Begriff führt ein bisschen in die Irre, weil es geht nicht nur um Väter, aber es geht da im Prinzip darum, dass der zweite Elternteil, also der nicht das Kind auf die Welt gebracht hat, auch zu Hause bleiben kann nach der Geburt für bis zu 2 Wochen und auch dafür Geld kriegt. Wir setzen uns aber auch zum Beispiel ein für einen Kündigungsschutz nach der Elternzeit, also dass man da auch Bestandsschutz eben hat, weil das häufig ganz, ganz schwierig ist. Und wir setzen uns auch ein dafür, dass beim Elterngeld was passiert. Also dass da die Anreize, das in Anspruch zu nehmen, steigen, zum Beispiel indem man den Höchstbetrag beim Elterngeld erhöht. Also das sind so eine Reihe von Ansatzpunkten, die für uns unglaublich wichtig sind und wo wir uns für einsetzen.
Und damit ist die 3. Folge von Die Metallerin geschafft. Danke an dich, Julia Graf.
Gerne.
Ich bin Linda Achtermann. Ja, und das war's mit der Folge. Wir haben wählen gehen, haben wir schon gesagt.
Ja.
Weiter dranbleiben, die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, bitte nutzen. Und wer die ersten beiden Folgen von diesem Podcast noch nicht gehört hat, der kann das jetzt nachholen. Und wir wünschen erstmal einen schönen Tag, oder?
Ja, tschüss. Schönen Tag.
Tschüss.
Die Metallerin ist eine Zusammenarbeit vom Ressort Frauen- und Gleichstellungspolitik der IG Metall und der Apparat Multimedia GmbH. Moderation Linda Achtermann. Redaktion Linda Achtermann und Leonie Küsendorf. Produktion und Sounddesign Steffen Stark.